NZZ Akzent.
I was walking in some narrow road to the forest. You just hear a huge boom.
Das ist Zoran Jesic, Mitte 50, aus Bosnien. Er erzählt da, wie er im Wald unterwegs war und dann gab es einen lauten Knall. Er habe sich wie in einer anderen Welt gefühlt.
It was like I was transferred to another dimension. I couldn't understand what happened.
Zoran Jesic trat als junger Mann in eine Landmine und hat deshalb ein Bein verloren. Er wurde 1992 als Soldat eingezogen für den Bosnienkrieg.
I was expecting a lot of things during the war, you know, that there are shooting, that there are grenades, that there is battles, but somehow I never thought about the landmines. So
er sei auf vieles vorbereitet gewesen, auf Gefechte und so weiter, aber an Minen habe er nie gedacht. Und Lukas, ehrlich gesagt, heute denken wir auch nicht mehr so oft daran. Also der Jugoslawienkrieg ist doch irgendwie schon lange her.
Das stimmt. Das Thema Landminen ist an sich quasi schon in den 90er Jahren groß in den Medien gewesen. Damals gab es 1997 den sogenannten Ottawa-Vertrag. Das war ein Landminensperrvertrag. Also Antipersonenminen wurden damals verboten, beziehungsweise haben sich viele Länder darauf geeinigt, die Waffe in Zukunft zu verbieten. Und darunter auch ziemlich viele europäische Länder. Es sind jetzt aber einige europäische Staaten aus diesem Sperrvertrag wieder ausgestiegen, darunter Finnland, Polen und die baltischen Staaten. Es kann also gut sein, dass wir in Europa wieder vermehrt über das Thema Landminen, Antipersonenminen sprechen werden in Zukunft und auch über Schicksale wie das von Zoran Jesic.
Einige europäische Länder wollen wieder Antipersonenminen einsetzen. Das stellt sie aber vor ein Dilemma, sagt der Journalist Lukas Wagner. Ich bin Antonia Moser. Die Landminen sind zurück in Europa. Lukas, du hast einen ganzen Film dazu gedreht für NZZ Format. Aber zuerst möchte ich doch wissen, warum? Also warum möchte man in Europa wieder Antipersonenminen einsetzen?
Also in Europa selber kann man jetzt ja nicht davon sprechen, dass es ein großes Wollen ist. Das Ganze wird einem natürlich ein bisschen aufgezwungen. Dahinter steckt natürlich der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Dort werden massiv Landminen eingesetzt, von beiden Seiten muss man sagen. Also Russland als Aggressor benutzt Landminen, aber auch die Ukraine versucht, sich mit Landminen zu verteidigen. Und im Zuge von diesem Krieg haben sich auch viele EU-Länder dazu entschieden, im Angesicht der Gefahr von einem Überfall wieder auf Antipersonenminen zu setzen. Und dazu zählt eben natürlich auch Finnland, das eine über 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland hat. Wir sind für den Film dabei zu einer Übung gegangen vom finnischen Militär, wo sie so eine Art Medientag den Journalistinnen und Journalisten gezeigt haben, wie sie diese Antipersonenminen in Zukunft wieder einsetzen wollen. Und dort hat der Oberst Riku Mikkonen erklärt, wie das finnische Militär Landminen wieder einsetzen will. Riku Mikkonen sagt da, dass sie wieder auf Antipersonenminen setzen wollen. Es geht dabei nicht darum, die irgendwie wahllos zu verlegen, sondern sie gezielt und aber auch ganz genau dokumentiert einzusetzen, wenn es zum Kriegsfall kommen sollte.
Aber was erhoffen Sie sich jetzt genau von dem Einsatz? Also was sollen diese Minen bringen?
Was man dazu sagen muss, Finnland hat auch vor dem Austritt vom Ottawa-Sperrvertrag Minen im Repertoire gehabt, aber das waren Antipanzerminen. Jetzt sollen eben auch Antipersonenminen dazukommen, die dann so ein bisschen im Verbund, also Antipersonen und Antipanzerminen, die vorrückenden Angreifer bremsen sollen. Also es geht darum, dass quasi an gewissen neuralgischen Stellen, an gewissen Punkten die angreifenden Armeen einfach nicht so schnell vorrücken können, weil sie eigentlich immer der Gefahr ausgesetzt sind, in ein Minenfeld zu kommen.
Also heißt das eigentlich, es ist wie so eine Art Grenzsicherung?
Also das ist ein guter Punkt. Es geht Finnland nicht darum, jetzt so eine Art Antipersonenminengürtel entlang der Grenze zu legen, der die ganze Zeit dort ist, sondern es geht darum, dass man Antipersonenminen so als taktische Waffe im Kriegsfall wieder einsetzen kann. Das heißt, die können dann irgendwo verlegt werden, wo es gerade notwendig ist, wo das finnische Militär glaubt, dass sie damit einen strategischen Vorteil haben. Wichtig dabei ist aber, und das hat das finnische Militär öfters betont, dass es nur dort geschehen soll, wo schon Zivilisten evakuiert wurden.
Das heißt, es ist eigentlich jetzt ein hypothetischer Einsatz. Also die werden jetzt noch nicht verlegt. Das ist nur, wenn der Krieg dann käme, dass man bereit wäre.
Genau. Also die Minen werden jetzt wieder zu Trainingszwecken eingesetzt. Trotzdem sollte man quasi für den Kriegsfall vorbereitet sein. Das sieht auch der finnische Grünpolitiker Ate Harjanne so.
We've always had kept the idea that our military has to be prepared for conventional large-scale ground war, where we defend our own countries.
Was Ate Harjanne da sagt, ist, dass quasi das finnische Militär immer auf einen Bodenkrieg vorbereitet sein müsse, um das eigene Territorium zu verteidigen.
Probably landmines are a type of weapon that actually is kind of cost efficient and beneficial.
Und dabei sieht er eben Antipersonenminen als kosteneffiziente und vorteilhafte Waffe, die dabei helfen können, Überfall zu verhindern.
Kosteneffizient? Also heißt das, sie sind einfach billig?
Also verhältnismäßig. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, was die Antipersonenminen kosten. Mhm. Selbst das finnische Militär konnte noch nicht genau sagen, was da das eine einzelne Mine jetzt kosten soll. Es hängt auch natürlich auch stark davon ab, was für Minen man einsetzt. Also es gibt dann natürlich konventionellere Minen, die einfach so verlegt werden, wie man sie schon kennt. Aber es gibt auch modernere Minen, die so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus haben, damit sie quasi in Zukunft, wenn vielleicht kein Krieg mehr ist, nicht dort noch als verborgene Gefahr unter der Erde liegen.
Jetzt hast du gesagt, Finnland will jetzt diese Minen aber ganz genau einsetzen, also irgendwie festlegen, wo die sind, das irgendwo kartografieren oder so. Aber da frage ich mich dann schon, geht das wirklich auch? Also ist das nicht dann trotzdem eine Gefahr, dass irgendeine dann irgendwo an einem anderen Ort liegen könnte?
Also das finnische Militär war dabei ziemlich zuversichtlich, dass sie das können. Also sie haben gesagt, sie können das kartografieren. Sie fangen an von wirklich nur auf Papier eingezeichneten Karten über natürlich digitale Karten, wo auch irgendwelche GPS-Tracker und so weiter eine Rolle spielen. Mhm. Aber Kritiker behaupten, nein, das ist eben nicht möglich. Also dass quasi Minen, wenn man sie einmal verlegt, wie zu einer großen Gefahr werden, die so auch nicht mehr zu 100% kontrolliert werden kann. Einer von den Kritikern ist Zoran Jesic, den wir ja schon vorher mal gehört haben.
It's not possible to use landmines responsible. They could be moved with the floods, with the different kind of natural disasters.
Zoran erklärt dann nochmal, dass er nicht der Meinung ist, dass man quasi Minen so verlegen und kartografieren kann, dass man alle wieder findet. Das sei allein deswegen schon nicht möglich, weil Minen ja auch durch verschiedene Situationen woanders hinkommen können. Zum Beispiel eben durch Überschwemmungen. Das sei eben in Bosnien auch schon passiert, dass man Minen an ganz anderen Stellen gefunden hat, die einfach durch ein Hochwasser ja fortgespült wurden.
Und das heißt dann eben wieder, völlig Unbeteiligte könnten in die Mine treten.
Ja, ganz genau. Also das ist vielleicht die große Gefahr. Es reicht ja wirklich auch eine einzelne Mine, die man irgendwie übersehen hat, um ja irgendwie vielleicht auch dieses Gefühl von Unsicherheit hervorzurufen. Also es müssen ja nicht Tausende sein, aber wenn die Option besteht, dass dort eine Mine liegt, dann ist das eine Gefahr für die Menschen, die dort leben. Und genau das ist auch ein Argument, das die finnische Politikerin Li Andersen vom Linksbündnis vorbringt.
When we are talking about situations of war, we know that a war is never a well organized situation where you have full control and zero space for human error. It's not only a problem during the actual like war time, but also for decades afterwards.
Li Andersen meint da, dass ein Krieg eben niemals so gut gemanagt und organisiert sein kann, dass man irgendwie alle Minen ganz genau kartografiert. Für sie besteht quasi immer die Gefahr, dass man die Kontrolle verliert und dann eben mit Landminen Jahrzehnte auch nach dem Konflikt immer noch eine Gefahr im eigenen Land hat.
Also das heißt, es ist schwierig, sie danach irgendwie wieder loszuwerden, einzusammeln.
Es ist zumindest wesentlich schwieriger, Minen wieder zu finden und auszugraben, als sie zu verlegen. Also das muss man sicherlich bedenken, dass man dann auch Jahrzehnte nach einem Krieg, wie man am Beispiel Bosniens sieht, mit so einer Altlast noch zu tun hat. Mhm. Und es sterben dort eben immer noch Menschen. Es ist ja nicht so, dass es nur eine stille Gefahr ist, sondern es ist eine tödliche Gefahr. Und wie sich das so ein bisschen anfühlt, in einem Gebiet zu sein, wo potenziell noch Landminen liegen, konnte ich selber erleben. Also ich war mit dem Kameramann eben in Bosnien im Norden, in der Nähe zur kroatischen Grenze, wo eben vor knapp 30 Jahren der Krieg getobt hat. Dort war ich gemeinsam mit Zoran Jesic und einem Minenräumteam der bosnischen Streitkräfte. Und die haben dort eben noch wirklich aktiv nach Minen gesucht. Was für mich besonders eindrücklich war, vielleicht war auch die Situation, als wir angekommen sind, haben wir, wie es normal ist, unseren Namen nochmal angegeben, Kontakte und so weiter. Aber wir wurden auch gebeten, gleich unsere Blutgruppe aufzuschreiben für den Fall, dass irgendwas passiert. Also das war für mich dann schon so ein Zeichen, es ist durchaus eine ernstzunehmende Gefahr irgendwie, selbst wenn man mit Profis unterwegs ist.
Aber wie machen die Profis das ganz genau? Also ich stelle mir vor, die laufen ja nicht einfach übers Feld und finden die.
Also eine Methode ist natürlich, was dort vor Ort gemacht wurde. Man hat so einen Verdachtsfall oder man weiß vielleicht noch aus gewissen Aufzeichnungen, dass dort Minen eingesetzt wurden. Und dann geht man halt sehr konsequent und systematisch mit einem Metalldetektor über ein Feld und sucht eben mit diesem Detektor nach Minen. Und eine andere Möglichkeit ist eben auch auf Minenspürhunde zu setzen.
Und die riechen dann die Mine?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch nicht so leicht, aber wir waren dafür bei einem Zentrum, wo Minenspürhunde ausgebildet werden. Dort haben wir einmal Cukic getroffen. Sie ist eine Hundetrainerin, die eben Hunden beibringt, wie man Minen aufspüren kann.
We're using only Malinois, Belgian Shepherd, because that type of breed is really eager to learn, really hardworking dogs, really easy to acclimatize in any weather condition.
Dabei setzen sie vor allem auf belgische Schäferhunde, die mehrere Vorteile haben. Die sind einerseits super lernfreudig, aber auch resilient, was zum Beispiel Klimaeinflüsse und so weiter angeht und haben eben eine sehr gute Nase, mit der sie den Sprengstoff oder auch die Minen unter der Erde entdecken können.
So, this is the way how the dog should indicate targets. Oh, baby, baby, baby.
Und wenn diese Hunde trainiert sind, also haben die dann eine hohe Erfolgsquote? Also finden die alle Minen zuverlässig?
Also wie ganz genau die Erfolgsquote ist, weiß ich nicht. Es wird wirklich sehr systematisch dabei vorgegangen. Das heißt, sie gehen so in Streifen die Minenfelder ab und geben dann auch ein Signal, wenn sie irgendwas Verdächtiges erschnüffeln. Was man dazu auch sagen muss, viele befürchten, dass die Spürhunde so ein bisschen wie laufende Sprengauslöser dort eingesetzt werden. Das ist eben nicht der Fall. Also die treten nicht auf die Mine und die explodiert dann. Es gäbe wohl keine Vorfälle, hat Alma Cukic uns erzählt. Das heißt, die Hunde selber sind nicht in Gefahr.
Jetzt aber trotz diesen Schwierigkeiten, die du auch beschrieben hast, also der Gefahr, vielleicht auch für Zivilisten, wie mühsam es ist, die wieder loszuwerden, will man in Europa drauf setzen. Das ist trotz aller Gefahr doch auch irgendwie widersprüchlich.
Es ist irgendwie auf jeden Fall ein Dilemma für Europa, weil einerseits will man zu den Nationen gehören, die sagen, nee, Antipersonenminen sind eine Waffe, die wir so nicht einsetzen wollen. Es gibt viel zu viele Risiken, besonders für die Zivilbevölkerung. Also weil, was noch gar nicht erwähnt wurde, es sind ja wirklich vor allem Zivilisten, die durch Antipersonenminen verletzt oder getötet werden. Gleichzeitig fühlen sich halt einige europäische Staaten von Russland so bedroht, dass sie sagen, nee, wir müssen jetzt aktiv werden und schauen, dass wir selbst wieder Antipersonenminen haben, die wir zu unserem Schutz einsetzen können. Und das kritisiert zum Beispiel wiederum die Politikerin Lee Anderson. Sie sagt, es dürfe jetzt eigentlich nicht so sein, dass wir uns wie von Russland diktieren lassen, in welche Richtung wir gehen und uns auch zum Beispiel die Werte oder unsere Art, auf die Welt zu blicken, irgendwie durch deren Handeln aufdringen lassen, sondern man muss sagen, es gibt halt gewisse Grenzen. Also wir müssen schauen, dass wir uns schützen. Das muss vielleicht durch andere Mittel und Methoden gehen. Wir dürfen nicht naiv sein. Aber gleichzeitig sollten wir auf diesen Fortschritt, dass ja so ein Waffenverbot sein kann, nicht mehr verzichten.
Aber diese Zweifel oder diese Einwände, die werden im Moment anscheinend nicht mehr groß beachtet, weil eben in nordischen Staaten, in baltischen Staaten hat man diese Antipersonenminen. Also hat sich diese Sicht eigentlich durchgesetzt.
Also ich glaube nicht, dass es sich so insgesamt durchgesetzt hat in Europa oder in der EU. Es sind halt eben diese Staaten, die an Russland grenzen, die sagen, ja, wir brauchen jetzt quasi alle Möglichkeiten in unserer Hand, um uns vor einem Überfall zu schützen. In den anderen EU-Staaten, die vielleicht ein bisschen weiter westlich liegen und nicht unmittelbar an der russischen Grenze, lehnt man sich da vielleicht ein bisschen bequem zurück und sagt, ja, wir wollen weiterhin Antipersonenminen verbieten. Das sollen mal die Staaten machen, die eben direkt an Russland grenzen. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad schiebt man damit natürlich auch die Verantwortung ab, eben an die Länder, die vielleicht noch unmittelbarer von Russland bedroht werden.
Lukas, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war unser Akzent mit Lukas Wagner. Er hat zu den Antipersonenminen einen packenden NZZ-Formatfilm gemacht. Den Link dazu packe ich dann in die Shownotes. Das war's jetzt von mir, Antonia Moser. Bis bald.